Hallo und herzlich willkommen endlich einmal wieder zur 18. Folge des Ausfasern-Podcasts. Die Sommerpause war etwas länger als gedacht, insgesamt 3 Monate. Aber dafür gibt es heute eine Sendung, in der ich einen Gast habe. Und außerdem gibt es ausnahmsweise dann mal ganz viel bei den fertigen Projekten zu berichten, weil ich habe ja doch ein bisschen was geschafft. Und ich versuche dann jetzt, wenn der Sommer vorbei ist und wieder in einen etwas regulären Rhythmus zu kommen. Mal schauen, wie das funktioniert. Ich glaube, das verspreche ich auch jedes Mal. Danke erstmal, dass ihr mir die Stange gehalten habt, dass ihr, wenn ihr das hört, hoffentlich meinen Podcast immer noch abonniert habt. Und ich danke für die zahlreichen Kommentare und Anregungen zur letzten Sendung, insbesondere zu dem Segment mit der Geschichte des Spinnens gab es ja ziemlich viele Rückmeldungen und daraus ist dann auch die heutige alles korreliert Aufnahme geworden, die nämlich ein Interview mit euch auf Verbal wie sicherlich bekannten Schlumpfine alias Diana ist. Aber dazu später. Jetzt kommt erstmal der ganze andere Kram. Und besonders bedanken möchte ich mich auch noch bei Heike, die mir zum Geburtstag ein Strickmuster geschenkt hat, das Poising Space von Vera Velimäki. Das ist ein ganz toller Pullover, den ich sicherlich bald anschlage, wenn ich das Tuch, was ich gerade auf den Nadeln habe, fertig habe. Und auch alle anderen, die mir Geburtstagsgrüße geschickt haben. Und vielen lieben Dank. Kommen wir als erstes, bevor wir einsteigen, in die Handarbeitssegmente zu Glückskeks. Ja, ich hätte den natürlich schon mal aufmachen können. Okay, was haben wir heute? Sie bekommen ein verlockendes Angebot. Handeln Sie. Ah, das Angebot, das ich nicht ablehnen kann. Das bekommen wir ja irgendwie jedes Jahr von Sky. Und deshalb kann ich auch immer weiter Games of Thrones und Doctor Who gucken. Fällt mir dazu gerade ein. Und ansonsten bekomme ich irgendwie selten Angebote, die ich nicht ablehnen kann. Vielleicht ja auf dem Wollfest. Mal schauen, vielleicht finde ich ja eine hübsche Spindel oder einen besonders tollen Strang Wolle. Wir werden sehen. Ich habe auf jeden Fall dieses Jahr ja noch nicht so viel gekauft. Spar mir das ein bisschen auf, aber ich glaube ich erzähle es jetzt zum Wollfest, großes Drama, ich weiß nicht, ich bin total vertüdelt gewesen, wir gehen ja jedes Jahr auf dieses Mittelalter-Spektakulum hier in Hamburg, also der Mann und die Kinder und ich und so auch dieses Jahr und wir haben dann also quasi letztes Jahr schon direkt die Karten für dieses Jahr gekauft. Samstag wollte der Mann alleine gehen und Sonntag dann so großer Familienausflug. Und das war auch alles gut, weil ich dann irgendwie die Grobterminplanung fürs Wollfest gesehen habe. Und da sollte das an einem anderen Wochenende stattfinden, nicht an diesem Spektakulum-Wochenende. Und jetzt, davon bin ich dann die ganze Zeit ausgegangen, dass das an 2 verschiedenen Wochenenden stattfindet. Aber irgendwann wurde dann wohl das Wollfest mal verschoben und oder ich war einfach nur total verpeilt und habe das von Anfang an nicht richtig mitgekriegt. Auf jeden Fall findet das natürlich an einem Wochenende statt, also habe ich meinen Kurs am Sonntag storniert und werde nur am Samstag auf dem Wollfest sein und wahrscheinlich auch nur irgendwie relativ kurz am Vormittag bis zum Nachmittag, weil ich dann die Kinder nehme und der Mann dann auf das Spektakulum geht, weil wäre ja irgendwie blödsinnig, da die Tickets komplett verfallen zu lassen. Und dann werde ich mal schauen, wie Wollfest mit einem Baby und einem 4-jährigen Kind, wie lange es dort auszuhalten ist in dieser Konstellation. Wahrscheinlich eher nicht so lang, aber ich würde mich trotzdem ganz arg freuen, wenn es irgendwie klappt, dass ich ein paar von meinen Hörerinnen, ein paar von meinen Podcast-Kolleginnen treffen könnte. Das fände ich total super und vielleicht sogar auch am Freitagabend, weil da da findet ja noch nichts von diesen Veranstaltungen statt. Also da hätte ich noch Zeit, falls ihr also irgendwie schon am Freitagabend in Hamburg seid und Lust habt, euch mit mir zu treffen, sagt Bescheid. Ich bin für fast alle Schandtaten bereit. Hätte Lust, da irgendwie in gemeinsamer Runde irgendwo zu stricken oder zu spinnen oder einfach nur zu ratschen. Also kommt gerne auf mich zu, falls freitags irgendwas ist. Ich bin dabei und Samstag hoffe ich, dass ich irgendwie doch die eine oder den anderen von euch da irgendwie auf dem Wollfest treffen kann. Ja, so viel jetzt zum Angebot, zum Glückskeks. Kommen wir in die Handarbeitssegmente. Ich denke, ich fange mal mit den Sachen an, die fertig sind. Also mir doch egal, ich lasse das jetzt so. Jetzt musste ich da erstmal auf jeden Fall nachschlagen, was ich das letzte Mal alles in der Mache hatte und was ich in der Zwischenzeit vielleicht sogar noch neu angeschlagen habe oder angenäht. Auf jeden Fall habe ich jetzt mal von einer Jacke berichtet, die ich für das Kleid, für diese große Eröffnungsfeier, ihr erinnert euch, die ist auf jeden Fall fertig geworden, die hat hervorragend zu dem Kleid gepasst und die Party war auch der absolute Knaller, also es war großartig, ich fühlte mich sehr gut angezogen. Dann habe ich weiter genäht ein paar Leggings, also ich habe schon einmal ein paar Leggings genäht, die waren eher so nicht so optimal, weil die waren aus einem elastanfreien Jersey und das bietet sich irgendwie nicht so an, weil die dann doch eher so nicht so doll stretchig waren und dann am Bein so komische Falten geworfen haben. Und jetzt habe ich noch ein paar Leggings genäht aus so einem richtigen Stretchstoff, also so einen ganz glatten, und die sind super geworden, also die kann man toll irgendwie unter dem Rock anziehen und sind halt, die Baumwollröcke rutschen, also haften da dann auch nicht dran und also quasi ein super Strumpfhosenersatz. Der Schnitt ist auch gut, das ist der ist von Lutherloh. Ich weiß nicht, ob ihr Lutherloh kennt, das ist so ein das gibt's schon irgendwie fast 100 Jahre. Das ist so ein Schnittsystem, wo man also ein spezielles Lineal hat und dann so verkleinerte Schnittmuster. Und dann nimmt man seine Oberweite oder seine Hüftweite, je nachdem, ob das der Teil oberhalb oder unterhalb der Taille liegt, den man gerade zuschneidet, und sticht das dann in ein Kreuz, was in diesem Schnittmuster ist, ein, und dann stehen da so Zahlen und dann macht man da so ein, ja, wie so mit einem Zirkel sozusagen, in dem Abstand dann entsprechend Punkte und zeichnet daraufhin dann das Schnittmuster. Das ist irgendwie sehr kompliziert. Ich verlinke irgendwie in die Shownotes mal die Seite. Auf jeden Fall Lutherloh finde ich ziemlich cool. Ich glaube 7 oder 8 Bücher davon. Das älteste ist aus den 30er Jahren und das aktuellste sind so ein paar Ergänzungshefte, so ein paar ganz aktuelle Ergänzungshefte aus diesem und letzten Jahr. Ich mag die ganz gerne, weil die einfach so gezeichnete Modezeichnungen sind. Ich habe jetzt noch nicht so viel draus genäht, aber die Sachen, die ich draus gemacht habe, waren eigentlich immer passend. Also die Jacke für die Party war auch ein Lutherloh-Schnitt. Und die Leggings jetzt auch. Also ich mag die ganz gerne. Und ich mag diese alten Bücher vor allem super gerne anschauen mit diesen ganzen Zeichnungen. Ab und zu gibt's da auch mal ein paar Bilder, die ich dann auf Twitter raushaue, so unter dem Hashtag Schnittmusterarchiv. Könnte ich eigentlich mal wieder machen, falls euch das interessiert. Wo war ich denn, was ich genäht habe? Ja, also die Leggings. Dann habe ich ein Shirt genäht. Das ist ein Schnitt aus der Burda Easy Fashion von Anno Dazumal. Den hatte ich auch schon mal genäht. Der besteht so aus so 4 Teilen. Das Vorderteil aus 4 Teilen und das Hinterteil aus 4 Teilen. Da sind dann sozusagen keine Abnäher drin, sondern es kann man dann so aus zweifarbigen Stoffen und dann so einen karierten, also so einen Karo-Effekt draus machen. Und ich habe das einfach mit zwei lila Stoffen gemacht, also einen gemusterten lila Stoff und einen glatten. Das ist so ein relativ lockeres Shirt mit überschnittenen Schultern und ganz, ganz luftig. War super im Urlaub, also habe ich da irgendwie viel angehabt. Dann habe ich eine Hülle für meinen E-Reader genäht und einen Spindelbeutel für die Tour de Vlies-Verlosung. Da habe ich mein Stickmodul mal wieder rausgekramt und habe beides erstmal ausgiebig bestickt. Das mache ich dann ab und zu mal. Und in dem Zusammenhang habe ich dann auch gleich noch T-Shirts für die Kinder bestickt und jetzt nach dem Urlaub dann auch endlich zusammengenäht. Dann habe ich einen Slip und ein Hemd genäht. Das war der Motto-Monat, ich glaube Juni von Reverie. Und das waren die genähten Sachen. Also ja, relativ viel sogar. Und gestrickt habe ich die Vereilmütze, von der ich das letzte Mal, glaube ich, da war sie schon fast fertig. Also die ist jetzt auf jeden Fall fertig. Den gestreiften Loop, der ist auch fertig geworden. Habe ich so ein bisschen Kleinkram fertig gestrickt und dann die zwei, die Mohairjacke, die ich auf der Strickmaschine angeschlagen hatte, die ist mittlerweile auch fertig. Die ist das ist eine so eine, ich glaube, wenn es diesen Featherweight Cardigan gibt, der ja schon federleicht ist, dann ist dieser Cardigan irgendwie Nano-White Cardigan oder so. Also auf jeden Fall die ganze Strickjacke wiegt irgendwie 65 Gramm und ist also ganz, ganz leicht. Aber kann man halt super irgendwie in die Tasche knautschen und wenn es dann doch ein bisschen kühl ist, überziehen. Wenn man Mohair mag und wenn man das verträgt. Also mich stört das nicht, das auf die Haut zu ziehen, aber andere Leute sind da ja irgendwie sehr empfindlich und für die wäre das wahrscheinlich eher nichts. Aber die ist auf jeden Fall ganz schön geworden. Die habe ich jetzt einfach auf der Strickmaschine für das Rückenteil ein Viereck gestrickt. Für das Vorderteil habe ich quasi auch zwei Viereck angeschlagen, habe dann aber so oberhalb der Brust sozusagen die Maschenanzahl einfach halbiert, also immer zwei Maschen auf eine Nadel gehängt auf der Strickmaschine, so dass es dann da oben so eine kleine Raffung gibt und sich dadurch dann der Halsausschnitt vorne ergibt und hinten ist ja dann einfach quasi offen und die Ärmel sind einfach nur Trapeze, also unten ein bisschen schmaler und dann ein paar Maschen zugenommen und das dann eingesetzt. Also es ist dann so eine Jacke mit so leicht überschnittenen Schultern auch und geschlossen wird sie irgendwie mit einer kleinen Brosche oder offen getragen oder man kann auch die Zipfel zusammenknoten. Also das ist ja bei so einer leichten, luftigen Jacke ist es ja irgendwie von der Passform her, die zieht sich ja dann so, wie man sie haben möchte. Ja, und dann habe ich nochmal auf der Strickmaschine etwas gemacht, und zwar ein Top aus einem der ersten Garne, die ich selbst gesponnen habe. Das war ein relativ dünnes Garn. Da hatte ich einen Faden Merino, der sich mit Ostereierfarben gefärbt hat, in so Rottönen, und einen Faden so Bambusviskose, und die hatte ich verzwirnt, und daraus, das waren relativ, also ein bisschen dünner als Fingering, würde ich sagen, also relativ dünn, und das habe ich jetzt einfach mal todesmutig auf die Strickmaschine gepackt, und siehe da, es ließ sich tatsächlich richtig gut verstricken mit der Maschine, auch dieses handgesponnene Garn, und das Top ist eigentlich auch wieder ganz simpel, weil mit der Strickmaschine macht das ja nicht so richtig Spaß mit diesen Abnahmen und Zunahmen und Ärmelrundungen und so. Das kann man, glaube ich, alles wunderbar machen, aber irgendwie muss man dann immer so viele Nadeln umhängen und ja, das ist mir alles zu kompliziert. Deshalb entwickle ich gerade irgendwie Schnitte und Modelle, wo ich quasi einfach nur Trapeze und Rechtecke stricken muss. Und das T-Shirt ist dann sozusagen auch ein zwei Trapeze. Eins für den Rücken und eins für das Vorderteil. Und im Vorderteil wurden dann so Biesen gebildet. Das heißt, da habe ich einfach Maschen von Reihen, die darunter waren, einfach hochgehängt und dadurch sind das dann so Falten, schlägt das dann sozusagen am Bauch so Falten. Also das ist dann das Oberteil vorne etwas kürzer als hinten. Und damit es dann oben an den Schultern so ein bisschen eine Schulterrundung bekommt, habe ich einen Trick, der war mal in irgendeiner alten Burda. Da war ein Top drin, was aus Seidentüchern genäht war. Und da waren einfach auch zwei Seidentücher genommen und an der Schulter ein Dreieck aus Leder sozusagen eingesetzt. Und so habe ich das jetzt bei diesem Top auch gemacht. Also ich habe irgendwie so zwei Dreiecke aus Leder ausgeschnitten und habe die dann als Schulterstück sozusagen eingesetzt. Also die Spitze zeigt nach außen zur Schulter und ja, die breite Seite dann zum Hals und dadurch ergibt sich dann der Halsausschnitt. Und weil dann von diesem Leder auch noch so zwei Streifen übrig waren, habe ich an die Seiten Nähte unten im unteren Bereich, die habe ich dann da aufgenäht, sodass das dort sozusagen ein bisschen nach unten gezogen wird. Weil ja natürlich das einfach nur glatt rechts gestrickt ist, also rollt sich ja sonst unten, also es rollt sich unten an der Kante auch zusammen. Und ja, dadurch wird es dann an der Seite sozusagen ein bisschen nach unten gezogen. Ja, ihr seht ein Foto davon in meinen Projekten oder ich pack's auch in die Shownotes. Das ist irgendwie schwer zu beschreiben. Auf jeden Fall bin ich da auch sehr zufrieden mit. Fertig gesponnen habe ich nichts. Das ist dann wieder mal die Überleitung zu Work in Progress. Was habe ich gerade in der Mache? Ja, ihr werdet es nicht glauben, den Adventskalender immer noch. Welchen Monat haben wir jetzt? Naja, egal. Und trotzdem ich ja immer noch diesen Adventskalender habe, habe ich ja auch beim Tour de Vlies Fasertausch mitgemacht. Und auch da haben wir wieder Faserportionchen getauscht und da ich da trotzdem irgendwie 3 Wochen während der Tour de Vlies im Urlaub war, habe ich das natürlich auch nicht fertig gesponnen. Also ich spinne weiter an kleinen Faserportionchen auf meiner Spindel. Ich habe mir so eine ganz zauberhafte Support-Spindel. Also das ist so ein bisschen wie diese Twindle-Spindeln, also diese Carbonstäbe, wo dann drei Gewichte sozusagen dran sind, bloß dass die als Supportspindel funktioniert und das ist eine deutsche, die herstellt und ja, ich hatte mir dafür vor der Tour de Vlies zwei Stück bei ihr bestellt, eine mit kleinen Cupcakes, das ist die ihr sicherlich alle auf den Fotos schon tausendfach bewundert habt und dann das gleiche Modell sozusagen nochmal, bloß statt Cupcakes kleine Totenköpfe und der Schaft ist auch ein bisschen kürzer. Ja, die Spindel läuft wunderbar. Ich spinne ja gerne supported. Und ja, ich spinne sozusagen die Faserportionchen von dem letzten Tausch spinne ich dieses Mal einfach so. Immer ich reihe immer eine Farbe an die vorherige, die so, dass es irgendwie gut passt. Also, dass ich so einen leichten Farbübergang habe von einer Portion zur nächsten und nachher wird es am Rad dreifach gezwirnt. Also die erste, wenn die Spindel voll ist, sozusagen, kommt es aufs Rad zum Zwirnen. Jetzt ist gerade wieder die zweite Spindel ist quasi jetzt fast voll. Die erste ist schon verzwirnt auf dem Rad und ich glaube, es wird noch eine dritte oder eine vierte geben. Ja, und der Adventskalender liegt dann da eben auch noch. Das ist zum Spinnen, was ich da in der Mache habe. Beim Stricken, ja, das Alpaka-Kleid, ne? Also das ist jetzt irgendwie zwischendurch mal wieder zum UFO mutiert. Ich weiß nicht, das sind ja jetzt fast 2 Jahre, aber dass ich das angeschlagen habe, aber egal. Eigentlich ist ja August der UFO-Monat in unserem ja, Motto, wie war's? Ja, in der Gruppe, wo wir unsere Sachen geregelt bekommen wollen auf Ravelry. Auf jeden Fall ist gut trotzdem erstmal das Kleid, weil ich jetzt ein Tuch angeschlagen habe. Der wunderbarste Ehemann der Welt war nämlich in Amsterdam und hat dort einen Abstecher zu in den Laden von Penelope und Stephen West gemacht und hat mir einen Strang eigentlich Merino-Sockenwolle von Otter Jams oder so ich sehe, mitgebracht. Also ist eine Handfärberin aus Amsterdam. Und dieses Garn ist eine Knallerfarbe, also es ist quasi Neonpink mit Neonlila so, und es heißt irgendwie Slumber Party, und es ist einfach so eine grelle, schreiende pinke Farbe, total geil. Also ich stehe auf Pink. Und da habe ich jetzt ein schwarzes Garn mit dazu genommen, was ich noch im Stash hatte. Und stricke ein Dreieckstuch, ein von Melanie Berg, das heißt The Girl in Me, und ist ein kraus rechts gestricktes Tuch. Erstmal kommt ein Teil, der quasi nur rein schwarz ist, und dann kommt eine breite Kante, die so ein geometrisches Muster, also so eine Art Mosaikmuster in Pink und Schwarz dann. Also sie hat es, glaube ich, in Pink und Braun gestrickt, und es heißt The Girl in Me, weil sie irgendwie, also als Begründung, sie mag Pink irgendwie nicht oder nicht sonderlich und findet das irgendwie immer zu grell, aber ab und zu schreitet sie da doch mal an, und dann muss sie das aber mit einer anderen Farbe irgendwie abschwächen. Naja, bei mir ist das jetzt nicht so, dass ich irgendwie Angst vor Pink hätte. Also Pink ist eigentlich eine meiner absoluten Lieblingsfarben, und ich trage es auch sehr gerne. Und muss das Pink jetzt auch nicht irgendwie mit einem Braun abschwächen, weil Braun ist nämlich wiederum meine Farbe, die ich so gar nicht leiden kann. Deshalb natürlich Schwarz, weil Schwarz und Pink ist einfach meine ultimative Lieblingsfarbkombination. Das hat so, und dann auch noch mit geometrischen Mustern. Also es erinnert mich so ein bisschen so an die 80er Jahre, aber die guten 80er. Also nicht die mit den Karottenhosen und den schrecklichen Sachen, sondern eher so die etwas punkigeren 80er, mit den dreieckigen Plastikohrringen und ja, andere mögen das jetzt auch furchtbar finden. Ich finde das sehr cool, und ja, ich glaube, das Tuch wird sehr schön. Also ich werde das einfach auch bestimmt größer stricken. So lange, bis das Garn alle ist, werde ich dann dieses geometrische Muster stricken. Und ja, ich glaube, das sieht sehr cool aus und passt dann bestimmt hervorragend irgendwie zu meinem grauen Wintermantel. Ja, das stricke ich gerade. Und beim Nähen habe ich mich von der Creative Mother, von der Susanne, anfixen lassen. Die hat ja berichtet, dass sie so ein handgenähtes Top von Alabama Studio gerade näht. Und ja, ich habe mir dann das Buch zum Geburtstag gewünscht und von meiner Schwester geschenkt bekommen, und habe jetzt auch ein Top daraus angefangen. Es ist ziemlich absurd, weil ich ja irgendwie immer gedacht hätte, Handnähen macht mir überhaupt keinen Spaß. Aber schon beim Zusammennähen von diesen Strickmaschinen gestrickten Teilen, die muss man ja, oder die muss ich ja irgendwie mit der Hand dann zusammennähen, habe ich festgestellt, dass das irgendwie mittlerweile mir doch Spaß macht. Und so habe ich jetzt auch so mir das Buch schenken lassen, habe Jersey zugeschnitten, habe Schablonen gekauft, weil es hat also so eine, sie hat so eine ganz interessante Technik. Die Teile sind ja nicht nur alle mit der Hand genäht, also alle Nähte und alle Versäuberungen mit der Hand gemacht, sondern ganz viele von den Sachen sind ja auch noch so bestickt, beziehungsweise mit so Applikationen versehen. Und die Technik, mit der sie das machen, ist sozusagen, dass sie, also ich mache jetzt gerade die Negative Reverse Applique Technik. Das heißt, ich schneide beide Teile sozusagen zweimal zu, immer die ich brauche. Die obere Lage wird mit Schablonen, und mit einer Schablone wird das Muster drauf gesprüht mit Textilfarbe, was man haben möchte. Dann werden die beiden Lagen zusammengesteckt, obere und untere Lage, und dann wird um diese Muster, die man mit der Textilfarbe da drauf gemacht hat, herum sozusagen mit der Hand in einem Geradstich gestickt. Und nachher wird dann quasi die obere Lage weggeschnitten, und entweder wird das Innere weggeschnitten, dann ist es das Reverse-Appliqué, so dass sozusagen dann der obere Stoff hat dann Löcher, wo dann der untere Stoff durchscheint. Oder das, was ich jetzt mache, ist sozusagen Negative Reverse Appliqué. Es wird der äußere Stoff sozusagen weggeschnitten, sodass der Hauptstoff ist der untere, die untere Lage vom Stoff, und oben bleibt dann so eine Applikation übrig, die dann mit dem zweiten Stoff, und der dann mit Stofffarbe gefärbt ist, und dann wird auch so abgeschnitten, dass sozusagen die neben der gefärbten Kante geschnitten wird, also dass ein bisschen von der Originalfarbe des Stoffes stehen bleibt und dann die angesprühte Fläche sozusagen appliziert ist. Ja, das Ganze wird dann viermal gemacht. Also ich nähe daraus so Fitted Top, heißt das, also ein figurbetontes Tanktop. Und das besteht aus insgesamt vier Teilen. Also der Vorder- und Hinterteil sind jeweils in der Mitte nochmal geteilt und sozusagen tailliert. Das wird jetzt also erstmal appliziert. Also als erstes werden die Teile zugeschnitten, dann werden die Armausschnittkanten mit einem Geradstich erstmal da einmal sozusagen wie abgesteppt, dass sie nicht ausleiern. Und dann kommt die ganze Verzierung obendrauf, diese Applikation, die ich jetzt mache. Der nächste Schritt sind dann sozusagen die vier Teile zusammennähen mit der Hand, dann die Nahtzugaben festnähen. Und dann die Arm- und Ausschnittkanten mit einem Streifen noch einfassen. Und das Ganze eben alles wird alles handgenäht, und ich finde, das sieht echt schick aus. Die Optik des Ganzen ist schon toll. Und es ist zeitaufwendig, aber so, was ich jetzt, also von meinem ersten Gefühl, also ich habe jetzt gerade angefangen, ich habe sozusagen die Ausschnittkanten abgesteppt, dass sie nicht ausleiern, und ich habe bei dem die Schablonenteile fertig gemacht und habe angefangen, das erste Teil sozusagen zu besticken. Und also mein Gefühl sagt mir bis jetzt, dass es lange dauert, ja, aber dass es nicht länger dauert als ein Oberteil aus Fingering, also ein vergleichbares Oberteil aus Fingering-Wolle zu stricken. Ich glaube, das nimmt sich am Ende nichts, zumindest bei meinem Stricktempo. Ich bin da ja relativ langsam. Also ich glaube, an diesem Seitentop könnte ich mir vorstellen, dass ich am Ende mehr Zeit in diese Seitentop stecke als in dieses handgenähte Oberteil. Also ich bin überrascht, dass es schneller geht, als ich dachte. Und es sieht echt schick aus. Ich glaube, ich werde da noch mehr von machen. Und es ist auch nett, weil es ist so Näharbeit, für die ich nicht in mein Nähzimmer gehen muss und wo ich nicht an der Maschine sitzen muss, sondern die ich auch in Gesellschaft machen kann. Das finde ich irgendwie sehr angenehm. Also so quasi ein Nähprojekt zu mitnehmen. Und so langsam verstehe ich auch, warum so viele Leute dieses Patchwork, wo man das alles mit der Hand näht, machen. Ich glaube, das ist der gleiche Effekt. Jedenfalls ist das gerade mein einziges Nähprojekt, was ich mache, aber da ich zu meinem Geburtstag von meiner Mama einen Großeinkauf im Stoffgeschäft in Ravensburg bekommen habe und da ordentlich zugeschlagen habe, werde ich wohl trotzdem noch ein paar Sachen, also ich habe auf jeden Fall eine Nähliste, was ich mit diesem Stoff mal alles machen möchte. Ja, muss ich mal sehen. Ich hoffe, ich komme so noch bis Ende des Jahres ordentlich dazu. So viel dazu. Und nun kommen wir zur Rubrik Alles korreliert. Und heute mit einem Gast. Viel Spaß mit dem Interview mit Diana. So, hallo. Ich habe jetzt hier die Diana in der Leitung, bekannt als Schlumpfine auf Ravelry. Und die ist uns vielleicht allen aufgefallen, die wir auf Ravelry sind, weil sie so fachkundig aus dem Mittelalter berichtet. Und ja, daraus ist dann die Idee entstanden, sie hier in den Podcast als Gast einzuladen. Und das hat sie auch angenommen. Das finde ich ganz toll. Ja, Woher kennst du dich denn so gut aus?
Ja, hallo erstmal und danke für die Einladung. Da habe ich mich echt drüber gefreut. Warum kenne ich mich so gut aus? Zum Thema Mittelalter bin ich gekommen, weil ich vor ein paar Jahren mal angefangen habe, auf diese typischen Mittelaltermärkte zu fahren, die man so kennt. Und das war halt eine Gruppe, die sich mit dem Mittelalter ja schon so ein bisschen beschäftigt hat, aber jetzt nicht mit dem authentischen Mittelalter. Ich wollte das dann aber schon irgendwann machen, weil ich dann irgendwann Bücher gelesen habe und mehr Bücher gelesen habe und mich immer mehr dafür interessiert habe. Und so kam dann eins zum anderen, dass man halt Leute kennenlernt, die da sehr tief in der Materie auch drinstecken. Und das will man dann irgendwann auch. Und so war das eigentlich mehr oder weniger Zufall über eine Zeit lang, dass ich da nur so mit reingerutscht bin. Und ich bin jetzt seit wann mache ich das denn? Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht so genau. Also ich mache das halt schon ein paar Jahre. Und hauptsächlich interessiert mich dabei das Frühmittelalter, also die Wikingerzeit, sage ich mal. Okay. Und im Spätmittelalter die Wollfärberei im 14. Jahrhundert.
Ist das denn dann quasi ein Begriff, die Wikingerzeit und das Frühmittelalter? Oder sagst du jetzt Wikingerzeit, weil quasi im Frühmittelalter hier im Norden sozusagen die Wikinger aktiv waren?
Das nicht unbedingt, aber manche Leute können halt mit dem Begriff Frühmittelalter weniger anfangen, als wenn ich sage zur Wikingerzeit. Das können die meisten Leute dann schon ein bisschen mehr einordnen.
Okay. Ja, ich gebe zu, ich weiß auch nicht, was während hierzulande die Wikinger unterwegs waren, was da jetzt zum Beispiel in Frankreich los war, weiß ich auch nicht mehr so genau.
Also alles weiß ich da auch nicht.
Ich nehme mal an, diese Vikings-Serie, die gerade läuft, ist da auch nicht gerade historisch korrekt.
Nein.
Okay. Und Spätmittelalter, da interessiert dich dann das Färben vor allem, ja?
Genau, richtig. Ich bin da zu einer Gruppe gelangt, die irgendwann gesagt hat, ach, wie praktisch, wir brauchen noch eine Färberin. Und dann habe ich gesagt, ja, das mache ich doch mal. Super. Und zeitgleich hatte mir eine Freundin ein Buch vom Flohmarkt mitgebracht über Pflanzenfärberei. Und fertig war das neue Hobby.
Okay, und dann bist du mit der Gruppe richtig, richtig aktiv und tretet dann, also nicht auftreten, aber ihr seid dann bei solchen Lagern mit dabei und du bist dann sozusagen die Färberin.
Genau, also das sind verschiedene Veranstaltungen, manchmal in Museen, wo wir tatsächlich dann Handwerk zeigen und den Leuten das auch erklären. Das sind dann auch keine Mittelaltermärkte, es sind keine Verkaufsveranstaltungen, es sind tatsächlich Museumsveranstaltungen zum Erklären, dass die Leute ein bisschen was lernen. Oder es sind halt Belebungen. Es gibt ja diverse Orte, wo man hinfahren kann. Die Turmhügelburg in Lütjenburg zum Beispiel. Oder es gibt verschiedene Mittelalterhäuser oder auch Halterbodisiedlungen, die wurde ja so ein Stück weit rekonstruiert, wo man dann auch einfach Belebungen machen kann. Das heißt, man trifft sich da mit mehreren Leuten und lebt dort. Oder versucht dieses Leben halt nachzustellen und da sind dann halt auch immer mal Besucher dann da oder man macht das so für sich, das ist immer ganz unterschiedlich.
Ja, das und gefärbt wird dann unter freiem Himmel oder wie muss man sich das vorstellen? Wie wurde im Spätmittelalter denn Stoffgarn oder auch Fasern gefärbt?
Also ich selber färbe unter freiem Himmel, allein schon aus Feuerschutzgründen. Und weil offenes Feuer in Gebäuden ja auch immer so eine Sache ist.
Ja.
Ich kann nicht genau sagen, wie das im Frühmittelalter stattgefunden hat, weil man das teilweise auch nicht so ganz nachvollziehen kann mehr. Und im Spätmittelalter zum Beispiel war es dann so, dass wirklich Gebäude da waren, wirkliche Färbereien, wo es dann auch schon Gilden und Zünfte und sowas gab, wo man dann in Häusern auch gestanden hat. Die Kessel waren drinne, die Feuer waren ummauert. Das kann man sich vorstellen, so wie diese alten Schlachtekessel, dass durch eine Luke immer wieder ein bisschen Feuer nachgeschmissen wurde, einfach auch um Brennholz zu sparen. Als wenn man jetzt draußen steht und dann ist der Luftzug da, der Windzug und das Feuer brennt schnell runter und so weiter. Das ist so der Unterschied. Ich mache es halt wirklich draußen und damals wurde es tatsächlich drinnen gemacht.
Okay. Ja, und was färbst du dann oder also was färbst du heute und was wurde früher gefärbt?
Früher oder ja, wurden entweder Garne gefärbt, die man, wenn man unterschiedlich farbige Stoffe auch weben wollte, brauchte man natürlich unterschiedliche Farben für die Garne, wenn man Streifen weben wollte zum Beispiel. Oder es wurden ganze Stoffbahnen gefärbt, wenn man halt einfarbige Stoffe brauchte. Was ich jetzt nicht kenne, was man natürlich heute viel macht, ist Rohwollfärberei. Dafür ist kein Nachweis bekannt.
Ich könnte mir vorstellen, also bei Rohwollfärberei mit Pflanzen ist es ja auch immer, also wir haben ja heutzutage unsere Teebeutel, wo wir das dann die Färbepflanzen reintun können, damit die nicht mit der Wolle in Verbindung kommen. Wahrscheinlich war das einfach zu umständlich. Oder wie sieht das denn aus in diesem Kessel? Wie muss ich mir das vorstellen? Ist da dann so Gestrüpp drin und dann der Stoff oder wird das?
So, wenn man Stoffe färbt oder Garne färbt, Pflanzen, muss man sie vorab beizen. Das ist ein Arbeitsschritt mit einer Portion Wasser, sage ich jetzt mal. Die wird dann am Ende weggekippt, dann werden die Färbepflanzen ausgekocht und dann wird das Gestrüpp, wie du so schön sagst, das wird dann halt auch abgeseiht. Das wird komplett wieder rausgenommen, weil jedes Stückchen, was in dieser Suppe sozusagen noch mit drin schwimmt und was auf dem Stoff aufliegt, kann natürlich Kontaktflecken erzeugen. Und da man damals auch schon sehr drauf geachtet hat, sehr gleichmäßig zu färben und diese Stoffe auch angeschaut wurden, also die unterliefen halt auch einer Qualitätskontrolle, hat man natürlich sehr drauf geachtet, dass da keine Flecken drauf kommen. Mhm. Und deswegen die Färbepflanzen alle wieder raus. Und in der Farbbrühe, da wurden dann die Stoffe gefärbt und immer wieder umgerührt und umgerührt. Das hat Stunden um Stunden gedauert. Die Garne wurden immer wieder eingetaucht. Und es gibt sogar ja so Umlenkrollen, wo das Garn tatsächlich drauf war, was halt gedreht wurde, damit es gleichmäßig immer wieder untergetaucht wurde.
Ah, okay. Das ist ja, ich glaube, wir stellen uns da auch manchmal vielleicht, dass das Ganze auch irgendwie gröber vor, als es tatsächlich war. Also zumindest ging mir das ja so, als ich für die letzte Sendung die Geschichte des Spinnens da recherchiert habe und dann gesehen habe, in der Römerzeit wurden ja unglaublich feine Fasern verarbeitet. Also viel Schafrassen, die viel feinere Wolle hatten als unsere heutigen Merino-Schafe oder vergleichbar mit dem extra feinen Merino. Und daraus wurden ja dann unglaublich dünne Fäden gesponnen.
Ja, also es wurde auf jeden Fall sehr viel mehr Aufwand damit getrieben, weil das war ja auch deren Lebensunterhalt. Also die konnten natürlich nicht einfach ins Geschäft gehen und sagen, ich brauche mal ein neues Kleid, ich hätte gerne ein rotes. Sondern mussten dafür natürlich ungleich viel mehr Aufwand betreiben. Und das waren auch Lehrberufe später dann, wo man wirklich bis zu 7 Jahre Lehrzeit hatte. Und wo man wirklich sehr viel Aufwand getrieben hat, um auch Färbungen zum Beispiel reproduzieren zu können. Immer wieder das gleiche Rot, immer wieder das gleiche Gelb. Und diese Rezepte, die dafür verwendet wurden, die wurden auch sehr unter Verschluss gehalten. Also das waren schon große Geheimnisse. Und es gibt auch nachweislich teilweise Strafen, wenn jemand sowas weiterverraten hat. Wenn er zum Beispiel den Arbeitgeber verlassen hat und in eine andere Stadt gezogen ist und dort wieder angefangen hat mit Arbeiten und diese Rezepte einfach weitergegeben hat und es rausgekommen ist. Also das hat man dann schon sehr gehütet. Das war also, das Ganze hatte einen ganz anderen Stellenwert als heute. Wenn man jetzt Stoffe gewebt hat, dann haben die durch das Färben auch einen ziemlichen Wertzuwachs bekommen. Also sie sind halt auch deutlich teurer dadurch geworden.
Ja, und welche Farben, also es sind ja auch nicht alle Farben wahrscheinlich hierzulande einheimisch gewesen, muss ja auch irgendwie noch ein bisschen importiert werden und das hat sich dann im Preis niedergeschlagen und wie war das generell mit den Farben? Gab es da auch Armen, die Farben für die Armen, also die quasi für die einfachen Stoffe verwendet wurden, oder wurde das in Heimarbeit gemacht dann in der Zeit auch immer noch, oder ist es dann schon so gewesen, dass jetzt im Spätmittelalter alle Stoffe in Färbehäusern gefärbt wurden?
Also mir ist jetzt nicht bekannt, dass zu Hause nicht gefärbt werden durfte. Das weiß ich jetzt so nicht. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass Leute, die jetzt nicht das Geld hatten, sich gefärbte Stoffe zu kaufen, dass die tatsächlich selber auch gefärbt haben mit dem, was man halt so findet. Wie man das ja heute manchmal dann auch macht. Man geht los und sammelt zum Beispiel Birkenblätter oder Walnussschalen oder was auch immer und färbt dann damit.
Okay.
Das fällt dann natürlich teilweise anders aus als von professionellen Färbern. Aber es wurde wohl auch in Heimarbeit gemacht. Also zur Wikingerzeit wurde sowieso sehr viel mehr in Heimarbeit gemacht, weil es diese Organisation durch Zünfte, durch Gilden, durch Zusammenschlüsse noch gar nicht gab. Im Mittelalter kam das halt sehr viel mehr auf, dass Berufe auch zusammengefasst wurden, die dann einer Gilde angehörten und die dann natürlich auch eine gewisse Art von Schutz, also was man heute so als Arbeitsschutz betitelt, sozusagen hat.
Ja.
Was man natürlich früher, wenn man das zu Hause selbst gemacht hat, gut, dann hat man es unter Umständen vielleicht verkauft, vertauscht, wie auch immer, oder hat es selber getragen. Da war es dann jetzt nicht so wichtig.
Mhm.
Aber also es ist jetzt unabhängig davon, welchen Stand diese Person hatte. Es haben einfache Leute gefärbt und es haben tatsächlich aber auch zum Beispiel Fürstinnen gefärbt. Da gibt's einen ganz netten Fund vom Osebergschiff. Und zwar wurde das gefunden am Oslofjord. Das ist ein sehr reiches Schiffsgrab von einer Königin, die nennt sich Königin Asa.
Mhm.
Und die hatte auch Grabbeigaben dabei. So unter anderem auch ein Kessel mit Färbepflanzen und Webbrettchen und Handspindeln und Bildteppiche. Das heißt, die hat tatsächlich das Garn für ihre Bildteppiche, die sie gewebt hat, selber gesponnen, selber gefärbt. Das blieb dann alles so in einer Hand und hat somit auch höhergestellte Leute gemacht. Also das war nicht immer nur für das einfache Volk vorgesehen und die Reichen haben es dann gekauft, sondern die haben tatsächlich auch selber jede Menge auch gemacht.
Was ist ein Schiffsgrab?
Ein Schiffsgrab. Zur Wikingerzeit wurden reiche Könige, sag ich mal, in Schiffen begraben.
Aha, auf der See?
Nein, tatsächlich eingegraben.
Okay.
Und hat man
dann
gefunden. Und dann gab es natürlich bei solchen Leuten jede Menge Beigaben, woraus man dann auch sehen konnte, was haben die angezogen? Oder was gab es für Schmuck? Oder was haben die sonst noch so getan? Da waren dann Pferde mit drin, da waren Bedienstete mit drin, alles Mögliche.
Oh. Die sind ja nicht
zimperlich.
Ja, und die Bediensteten sind ja nicht zur gleichen Zeit gestorben wie die.
Nein, aber sie mussten dann sterben.
Mhm. Oh je. Und diese, ist das nachgewiesen, dass diese, also bei dieser Königin, dass sie tatsächlich das selbst gefärbt hat? Also ist jetzt nicht nur so als Symbol beigegeben, dass für sie sozusagen, weil, keine Ahnung, sie liebte schöne Stoffe und deshalb
Es ist immer schwierig, das genau festzulegen, weil es ja auch kaum Textnachweise, also Textnachweise schon mal gar nicht, und auch kaum Bildnachweise gab, aber es gibt ja auch verschiedene Erzählungen, zum Beispiel die Edda ist so eine Erzählung über nordische Götter auch, und da wird das tatsächlich auch erwähnt in einem der Edda-Verse, dass da eine Fürstin mit Bildteppichen, die sie selber gewebt hat, dann in Verbindung gebracht wird. Das sind dann so Überlieferungen und da muss man sich das immer so ein bisschen zusammenpuzzeln.
Ja. Und später, als es dann diese Gilden und Zünfte gab, ist es dann plötzlich das Färben so ein Männerberuf geworden, oder gab es irgendwie, waren das auch Frauen, die dann in Zünften organisiert waren? Ist das dann so ein bisschen von dieser, ich vermute mal, als es noch diese Heimarbeit war, es eher eine Frauenarbeit, das Färben, und ist dann später zu einer Männerarbeit geworden, oder?
Nicht zwingend. Also sowohl als auch die meisten Zünfte und Gilden waren natürlich von Männern besiedelt. Zu der Zeit klar. Es gab aber tatsächlich im 14. Jahrhundert auch Frauenzünfte. Gerade wo dann auch zum Beispiel die Pest ausgebrochen war und viele Leute gestorben waren. Da waren viele Leute einfach weg. Und dieses Ganze musste ja auch irgendwie aufrechterhalten werden. Und da war es dann so, dass man auch Frauen die Möglichkeit gegeben hat, solche Zünfte zu bilden. Die waren dann noch ein bisschen anders organisiert. Die hatten natürlich nicht so viele Rechte wie die Männer.
Ja.
Das Ganze wurde dann später auch mal wieder aufgehoben, aber sowas hat es tatsächlich auch gegeben. Und das war halt auch nicht nur ein reiner Männerberuf. Genauso wie die Spinnerei zum Beispiel, es haben auch sehr viele Männer gesponnen. Das darf man sich nicht so vorstellen wie heute alles. Die Trennungen, die so gemacht werden, die sind teilweise doch ein bisschen unterschiedlich gewesen damals. Also zu heute.
Ja, jetzt hast du ja schon den Bogen zum Spinnen geschlagen. Das ist ja so eine Sache, also da ist so in meiner nicht historisch geschulten Vorstellung ja immer so, dass eigentlich für diese Unmengen von Garn, die da gebraucht wurden und auch diese sehr feinen Fäden, dass ja eigentlich permanent gesponnen werden musste.
Genau.
Um diese Mengen zu produzieren, oder?
Immer wenn Zeit war, durch jeden, der Zeit hatte auch. Also da kann man sich vorstellen, dass da jeder tatsächlich gesponnen hat, wenn Zeit war.
Also in so einem Beutelchen am Gürtel war immer die Spindel und ein bisschen Wolle.
Entweder das oder wenn man dann zu Hause gewesen ist oder ja, wenn man sich mit Leuten getroffen hat, auch zum Spinnen, auch das ist möglich. Weil ich spinne jetzt sehr langsam. Wenn ich mir vorstelle, ich müsste dafür so viel spinnen, dass ich mir davon ein ganzes Kleid nehmen kann, da müsste ich lange frieren, weil da wäre ich echt lange dabei. Aber wenn man das halt jeden Tag macht, dann wird man halt auch umso schneller, umso feiner, umso besser.
Ja.
Anna? Und ja.
Ich kenne das ja auch, aber ich war, also in diesem Buch, was ich für die letzte Sendung gesprochen hatte, war ja die Rede davon, dass das irgendwie siebenfach verzwirnt war und solche Sachen. Also das ist ja quasi der Spinnaufwand jetzt irgendwie, wenn wir verzwirnen ja meistens nur zweifach und selbst das dauert schon sehr lange. Aber wenn das jetzt siebenfach verzwirnt und also die sieben Einzelfäden zu spinnen und die da noch wurden ja teilweise dann auch quasi mehrfach, also nicht einfach sieben Fäden miteinander verzwirnt, sondern irgendwie einmal in die Richtung verzwirnt und dann nochmal in die andere. Es muss ja, also wirklich ein immenser Zeitaufwand eigentlich gewesen sein, das so fein herzustellen.
Der Aufwand, der ist enorm, das stimmt. Wobei das verzwirnte Garn, also um Stoffe zu weben, wurden auch oft unverzwirnte Fäden verwendet, so dass man zum Beispiel wirklich mit unverzwirntem Garn auch gewebt hat. Das gab's ganz viel. Und verzwirntes Garn, das kenne ich zum Beispiel auch für nadelgebundene Stücke. Ich weiß nicht, wer jetzt, also Nadelbinden kennt wahrscheinlich nicht jeder. Aber dafür wurde viel verzwirntes, sehr dünnes Garn auch verwendet. Also es kommt auch immer auf den Verwendungszweck an, was man dann tatsächlich damit machen will.
Okay. Aber für die, also fürs Weben, für den Schuss geht das ja wahrscheinlich gut mit nicht gezwirntem Garn, aber für die Kette braucht man ja ein relativ stabiles Garn, ne?
Für die Kette gibt es auch unverzwirnte Garne. Aber das ist ganz verschieden, quer durchs Grundgut gibt es da einiges, je nach Feinheit auch und je nach Dicke.
Okay. Und das Spinnen ist dann eigentlich eher immer eine Heimarbeit geblieben, bis jetzt, sag ich mal, als sich die Spinnräder dann langsam durchgesetzt haben, war das Spätmittelalter oder erst kam die noch später?
Also das Spinnen, das ist eigentlich immer Heimarbeit geblieben. Schon immer. Und zum Spätmittelalter hin oder in die Richtung, wo dann die ersten Spinn- oder Spindelräder auch aufkamen, auch da wurde in Heimarbeit gesponnen, aber das war dann auch der Lebensunterhalt. Das heißt, diese Leute haben diese Garne auch zum Verkauf gesponnen. Was damals tatsächlich auf dem Land noch sehr viel mehr gemacht wurde als in der Stadt. Und auch sowohl Männer als auch Frauen haben da gesponnen. Und die ersten Spindelräder, also die sind nicht unbedingt zu vergleichen mit den Spinnrädern, so wie wir sie heute kennen. Vorne war halt so ein Dorn drauf und man konnte da auch nur im langen Auszug drauf spinnen. Das Ganze war handbetrieben. Das erste gab so um 1200 irgendwas. Da kamen die dann irgendwann auf. Aber es wurde dann gesagt, dass diese Garne qualitativ nicht so gleichmäßig, nicht so stabil und nicht so hochwertig waren wie die handspindelgesponnenen Garne. Deswegen waren diese Spindelräder auch sehr lange Zeit tatsächlich verboten. Oder die Garne da draus zu verkaufen war verboten, weil die Qualität einfach nicht ausgereicht hat.
Oh.
Ich weiß nicht genau, ab wann man die dann auch zugelassen hat, aber so das gesamte Mittelalter durch, kann man fast sagen, ist die Handspindel das Mittel der Wahl. Und es kam dann gegen Ende des Mittelalters, kamen dann die ersten Flügelspinnräder auch auf und die waren aber auch immer noch handbetrieben. Also das kam wirklich erst relativ spät und langsam, dass man darauf dann auch umgesattelt hat. Oder den Faden halt so produzieren konnte, dass er den Qualitätsansprüchen auch genügt hat. Wie gesagt, also wenn Stoffe verkauft wurden, die wurden mehrere Male tatsächlich auch angeschaut und qualitativ beurteilt. Und ja, wenn sie der Qualität nicht entsprachen, dann wurden sie auch weggeschmissen. Es wurden Strafen verhängt und so weiter und so fort.
Okay, also doch relativ streng alles.
Ja.
Und
genau.
Ja, gesponnen hat quasi jeder und in Heimarbeit. Und was wurde am meisten gesponnen? Also Wolle, Flachs?
Flachs auch, ja. Unterbekleidung war größtenteils Leinen. Leinenbekleidung, weil man die natürlich auch auskochen konnte. Da kam der Schweiß natürlich als erstes ran.
Ja.
Und Wollbekleidung, gut, hängt man raus, lüftet man, dann ist der Geruch raus, wenn überhaupt irgendeinen Geruch reinzieht,
ja,
hat man dann natürlich nicht so häufig gewaschen und das war dann die Oberbekleidung. Deswegen wurde ja für beides natürlich gesponnen. Ne? Es gibt auch Nachweise für Baumwolle, die natürlich erstmal noch importiert wurde. Es gibt Handfasern, Bastfasern für Körbe und so weiter. Und natürlich auch Seidenfasern. Da fällt mir gerade ein, die Seidenspinnerei, da gibt's tatsächlich eine Organisiertheit dahinter, das wurde nicht in Heimarbeit gemacht. Da kennt man aber nicht so weit aus, da ist eine Freundin von mir dran, sich das gerade so ein bisschen hat da sehr viel Ahnung von, also ich muss dich dann tatsächlich mal fragen.
Ja, das ist ja dann auch nochmal ein anderes Thema.
Genau.
Aber weißt du, was, wie es mit Nessel aussah? Das ist ja auch noch, das hört man ja auch gelegentlich, dass das so als Stoff noch und
ja, Nesselstoffe gab's auch. Ich kann das zeitlich aber jetzt spontan nicht so einordnen.
Okay.
So, mein Fokus liegt einfach.
Was ist dein Fokus? Wolle.
Wolle
oder?
Und ja, Seidenstoffe, teilweise Leinenstoffe, die mit Pflanzenfarben nur schwierig gefärbt werden können, aber es gibt ein paar wenige Nachweise für wenige Farben, wo auch tatsächlich Leinen mitgefärbt wurde, die dann ja für Futterstoffe und solche Geschichten genommen wurden.
Ah, es gibt doch dieses typische Blau.
Genau, das ist Indigo-Blau, was früher mit Weit erzeugt wurde. Also
genau, Weit, ja.
Weit hat einen indigotinen Farbstoff, das ist der gleiche wie eine Indigo-Pflanze. Nur die Indigo-Pflanze an sich kam sehr viel später erst zu uns.
Ah.
War aber weit ergiebiger als Weit jetzt zum Beispiel. Aber der Farbstoff ist der gleiche.
Ah, oh, siehst du? Das wusste ich gar nicht. Und ich kannte nur diese Weitpflanze und das ist ja so eine relativ traditionelle, also was ja ich, dieser textile Blaudruck,
ja,
ist, das wurde das nicht auch auf Leinen auch gemacht?
Wurde auch auf Leinen gemacht, ja.
Und das ist ja mit Weit gemacht, oder?
Genau. Also Deutschland hatte zum Beispiel in Thüringen eins der Hauptanbaugebiete für Weit auch gehabt.
Ah, okay. Und dann, damit konnte Leinen sozusagen gefärbt werden und Wolle dann auch mit den typischen Pflanzen.
Genau, also so Leinen wurde damit gefärbt nicht viel und es gibt nur sehr wenige Nachweise, aber es wurde gemacht und Wolle, das wurde natürlich sehr viel gemacht für die Menschen, die sich das leisten konnten, weil Weit jetzt ein Farbstoff ist, der relativ aufwendig ist.
Okay. Und die Wolle wurde, also die nicht gefärbt wurde, gab es dann auch quasi so Naturfarben oder wie ist das bei, also wir haben ja heute schon eher meistens weiße Wolle, die dann überfärbt wurde. Aber es gibt ja auch so ein paar Schafe, die in irgendwie diversen Naturfarben vorkommen.
Genau, das war damals genau das Gleiche. Graue Schafe, braune, schwarze Schafe. So die Schafsorten, viele, die wir heute noch verwenden, die gab es damals auch schon. Das Gotlandschaf zum Beispiel, Jakobschaf, pommersches Landschaf, Skudden, Mangsloten und so weiter. Also da hat man schon eine ganze Bandbreite allein auch an Naturfarben, die man dann auch einfach so verarbeitet hat, ja. wie es dann halt immer so ist, je reicher der Mensch, desto mehr möchte er zeigen, dass er reich ist und desto mehr Farbe musst du auf die Kleidung.
Okay. Und dann die Königsfarbe war dann rot aus der Purpurschnecke, oder?
Ja, Purpur ist auch heute noch mit Abstand der teuerste Farbstoff, den man sich vorstellen kann. Genau, das waren damals, gut, Könige haben sich vielleicht irgendwie was mit Purpur leisten können oder sehr, ja, entsprechend reiche Menschen, aber für Otto Normalverbraucher war das nichts. Und die Färbung mit Purpur, ich habe mir tatsächlich mal echt einen Purpur gekauft. Der wartet jetzt noch drauf, verfärbt zu werden, aber das ist auch wieder so ein Verfahren, was ich noch nie gemacht habe und was wirklich aufwendig ist und mehrere Tage dauert. Ich weiß noch nicht, ob ich mich da so ganz rantraue.
Aber kannst du mal grob erzählen, wie es geht? Weißt du das schon?
Es funktioniert ähnlich wie Indigo oder Weitfärbung. Das heißt, es ist ein Farbstoff, der nicht wasserlöslich ist. Den muss man erstmal herauslösen. Bei Indigo ist es so, man hat das früher mit Urinküken gemacht. Das Ammoniak da drin löst das Ganze halt so ein bisschen auf. Das ist alles nicht ganz lecker, es funktioniert aber sehr gut. das heißt, man musste den Farbstoff erstmal aufbrechen bzw. auslösen, damit man da überhaupt was mit färben konnte. Beim Färben selber hat man davon noch nicht viel gesehen, weil die Flüssigkeit, in der das schwimmt, immer noch so leicht gelblich ist. Erst mit der Luft reagiert es dann und dann wird es langsam von grün zu blau. Und bei Purpur funktioniert es relativ ähnlich. Also da gibt es auch relativ wenig Nachweise, wie man das wirklich machen soll. Und es gibt auch wenig Leute, die das wirklich ausprobiert haben. Da muss man das Ganze ein paar Tage im Dunkeln auf konstanter Temperatur halten. Ich bin dann noch am Forschen, bevor ich da irgendwie diese 25 Milligramm, die ich habe, verhunze.
Ja, das wird aus den Schalen der Schnecken gewonnen, oder?
Das wird aus der Anusdrüse der Purpurschnecke gewonnen. Die werden aufgesammelt. Ja, das wird rausgeschnitten. Dann wird es noch getrocknet und klein gemacht und man braucht für 1 Gramm Farbstoff ungefähr 10.000 Schnecken, was auch erklärt, warum das Ganze nicht günstig ist.
Okay. Und auch nichts für vegane Menschen.
Nicht für vegane Menschen, nein.
Und die Fasern, wurden die eigentlich auch also gemischt, so wie wir das heute manchmal machen? So, oder wurde das immer alles schön, also du hast ja gesagt, Unterbekleidung in Leinen, Oberbekleidung in Wolle. Und wurde jetzt auch mal, weiß ich nicht, Leinen mit Hanf oder so gemischt für irgendeinen speziellen Stoff oder Wolle mit irgendwas anderem zusammen?
Es gab Baumwoll-Leinenmischung, Bachent nennt sich das. Aber dass tatsächlich Leinen mit Wolle, also tierische und pflanzliche Fasern gemischt wurden, das ist mir so noch nicht wirklich untergekommen. Und ich weiß auch gar nicht, ob man zum Beispiel verschiedene Schafsrassen gemischt hat. Machen wir ja heute gerne. Aber ich glaube nicht, dass es damals wirklich gemacht worden ist. Ich weiß auch gar nicht, ob man das überhaupt noch nachweisen kann. Wenn man jetzt die Textilfragmente untersucht, ob man tatsächlich nachweisen kann, das ist die und die Schafsrasse gewesen oder ob man das nur sehen kann anhand der Schafsrassen, die zu der Zeit in der Gegend auch tatsächlich präsent waren.
Ja. Also ist vielleicht auch generell die Frage geworden, waren die Schafsrassen regional vertreten oder wurden die auch getauscht oder gehandelt oder wie kann ich mir das vorstellen, dass ein Schäfer auch verschiedene Schafrassen hatte und dann eben die Wollen, also in einer Gegend verschiedene Wollen im Einsatz waren oder wurde das so ein bisschen schon regional getrennt, was es halt da gerade gab?
Also was die Schafrassenhaltung angeht, muss ich passen, das weiß ich nicht. ansonsten, Wolle wurde ja auch natürlich gehandelt, auch schon immer. Deswegen sind da verschiedene Wollsorten halt auch in verschiedene Gegenden gekommen.
Also du hast ja gesagt, im Mittelalter wurde eigentlich so gut wie alles auf Spindeln gesponnen. So, wir haben ja jetzt unsere wunderbare Drechselwerkstatt Pattest oder den Herrn, wie heißt der, Hummel, der so tolle Spindeln baut.
Ja.
und ich kenne das auch so ja, Museen. Wann immer man in ein archäologisches Museum geht, liegen dort aus allen möglichen Zeiten Spinnwürtel. Also das spricht ja auch dafür, dass eigentlich alle Menschen immer zugesponnen haben.
Stimmt, in jedem Museum gibt es Spinnwürtel. Die liegen allerdings immer da ohne Schaft. Oder meistens liegen sie da ohne Schaft. Teilweise werden die auch in Böden gefunden, wo Holz sich schnell zersetzt. Das ist natürlich schade um alle Holzartefakte. Manchmal sind die aber auch noch dort und es gibt halt verschiedene. Naja, die Schäfte sind eigentlich immer relativ gleich.
Ja.
Und wer da so ein bisschen geschickt war, konnte sich die natürlich auch selber herstellen, konnte sich die relativ gerade schnitzen, ein bisschen mit Schachtelhalm feilen, genauso wie mit den Würteln. Wobei, ich habe da neulich nochmal mit jemandem drüber gesprochen, weil es da auch um Funde von verschiedenen Würteln oder Würtelmaterialien auch gegangen ist. Wo wir dann auch zu dem Schluss gekommen sind, es gibt sehr viel aufwendigere als diese einfachen Holzwürtel, die sich natürlich jeder selber auch herstellen könnte, wenn man ein Spitzmesser hat. Es gibt Metallwürtel, es gibt Knochenwürtel, auch reich verziert. Es gibt welche aus Bernstein, es gibt welche aus Stein an sich. Es gibt, glaube ich, sogar Glaswürtel aus der Zeit. Und das sind natürlich Materialien, die jemand bearbeitet hat, der da auch ein spezielles Werkzeug für hat.
Ja.
So, dass die aufwendigeren Würtel sicherlich hergestellt worden sind von irgendwem, bestimmt auch teilweise Handelsware waren. Das aber auch, wie bei allem, in einfacher Form sich das jemand selber herstellen konnte. Mit ein bisschen Geschick und einem Messer.
Es ist erstaunlich, dass eigentlich über so ein dass darüber irgendwie so wenig überliefert ist, ne? Obwohl das so wichtig ist und eigentlich ja auch irgendwie ein Grundstock von allem war. Also ohne Spindeln hätte wahrscheinlich Kolumbus nicht nach Amerika segeln können.
Das geht ja auch schon viel früher los. Ich meine, seit es die Menschen gibt, wollen sie was anziehen, weil ihnen sonst kalt wird.
Ja.
Und es ist deswegen ja auch nicht so viel überliefert aus der früheren Zeit, weil einfach auch Schriftnachweise fehlen. Weil wer konnte denn wirklich schreiben? Oder auch Bildnachweise. Es gibt zwar Bildtafeln, es gibt Bildsteine, die werden aber ja erst mit der Zeit detailgetreuer, sodass man mehr erkennen kann. Alles andere zieht man sich halt aus dem, was im Boden gefunden wurde, was irgendjemand interpretiert hat oder auch mal versucht hat zu rekonstruieren, um es nachzubauen, wie funktioniert das Ganze. Gerade bei Werkzeug, da merkt man halt bei vielen Sachen auch, manche Werkzeuge bleiben einfach bis heute so, wie sie sind. Handspindeln zum Beispiel.
Genau, die
die ändern sich nicht. Also es gibt sehr viele Kopfspindeln zum Beispiel. Die Ägypter 2000 vor Christus, die haben, da gibt's auf den Malereien viele, viele Kopfspindeln, die verwendet wurden. Und Fußspindeln gibt's auch schon immer. Und ich habe neulich sogar ein Bild gefunden. Es liegt vermutlich um 1220. Da ist auch eine Supportspindel zu sehen. Das ist jemand mit einer Schüssel auf dem Schoß und spinnt. Das ist das einzige Bild aus dem späteren Mittelalter, was ich tatsächlich dazu gefunden habe. Aber es gibt auch. Und das gibt es ja heute auch alles noch.
Ja.
In der Form.
Ja, und es sind ja auch die einzelnen Spindeltypen haben ja auch, also ich meine, es gibt die französischen Spindeln, es gibt die russischen Spindeln, das sind ja die Supportspindeln. Und tibetische, ich weiß natürlich nicht, inwieweit diese Namen jetzt irgendwie tatsächlich traditionellen Formen irgendwie nachfolgen.
Das kann ich jetzt so auch gar nicht sagen. Und bei diesem Bild mit der Supported-Spindel kann ich auch gar nicht sagen, wie sah diese Spindel, dieser Schaft denn eigentlich aus, weil es ist halt Wolle drum gewickelt. Also das Ding war halt auch schon ziemlich voll. Deswegen konnte man da auch gar nicht wirklich was zu sagen. Dann müsste man wahrscheinlich tatsächlich einfach mal in der Schrift lesen, wo das Ganze abgebildet ist. Ich weiß nicht, ob dann dazu irgendwas steht. Meistens ist es ja nicht so. Das sind dann ja irgendwelche Schalter oder so, die irgendwelche Szenen darstellen, wozu aber nicht unbedingt was dazu geschrieben steht.
Okay, aber ja, wurde alles schon gemacht. Vielleicht war das auch so traditionell auch ein Geschenk oder für Ich könnte mir das jetzt vorstellen, es gab ja immer diese Mitgiften oder diese für Hochzeiten, dass auch dazu vielleicht auch gerade diese kunstvolleren Objekte gehörten.
Das
aber auch da ist dann nichts überliefert irgendwie von ich sag mal reicheren Menschen, die geheiratet haben und dann irgendwelche Mitgiftlisten oder irgend sowas.
Mit Sicherheit Mitgiftlisten. Also gerade aus späterer Zeit, da bin ich mir ziemlich sicher, aber da habe ich so noch nicht drin gelesen. Das müsste man tatsächlich mal machen. Also was man halt viel findet, sind irgendwelche Grabbeigaben, aber es gibt auch Listen für Mitgiften, woran man dann halt auch erkennen konnte, was hat so ein Mensch überhaupt auch verdient? Oder die Eltern, die verheirateten Personen, was haben die beruflich gemacht und was hat so jemand verdient? Wenn es ein Schmied war, hatte der in der Regel gar nicht so wenig Geld, weil der natürlich immer gut zu tun hatte. Oder sowieso Leute, die Kriegsgeräte hergestellt haben, waren keine armen Leute. Anstatt wenn man jetzt, relativ einfache Berufe hatte, wo man natürlich nicht so viel Geld mitmachen konnte. Aber das kann man, wo es dann Listen gibt, das sind dann tatsächlich die reichen Leute, wie es dann natürlich bei der Otto-Normalbevölkerung war, ist teilweise schwierig zu sagen.
Ja. Und wenn jetzt irgendwie so eine, also habe ich mich im Museum schon manchmal gefragt, wenn da irgendwie so ein Haufen verzierte Tonwirtel, weiß ich nicht, aus Frühmittelalter, Wikingerzeit oder so rumlagen. Woher wissen die, dass es tatsächlich Spinnwirtel jetzt sind? Oder weil manchmal könnte ich mir auch vorstellen, dass es einfach irgendwie Schmuckperlen oder irgendwas dergleichen ist. Weil manchmal sieht es irgendwie, es ist halt irgendwie ein runder Tongegenstand mit einem Loch drin.
Also da guckt man sich halt auch immer dazu an, was ist daneben noch gefunden worden? Sind da Fasern dran oder liegt das irgendwo in der Nähe von anderen Wollverarbeitungsgeräten, dann liegt der Schluss halt nahe, es könnte ein Spinnwirtel sein. Und genauso mit den Perlen zum Beispiel, die werden ja auch viel in Gräbern gefunden. Da kann man dann auch sehen, in welcher Reihenfolge waren die aufgefädelt oder bei wem haben die gelegen. Wer hat diesen Schmuck getragen? Waren das jetzt Männlein oder Weiblein? Also so konnte man halt am Drumherum teilweise auch zuordnen, wo es hingehört hat. Manchmal waren es halt auch einfach Sachen, die jemandem aus der Tasche gefallen sind und die dann einfach verloren waren und die dann völlig zusammenhanglos irgendwo im Boden gefunden werden. Dann ist es halt wirklich reine Mutmaßung.
Ja. Und wie geht ihr dann bei euren Museums Darstellungen dann vor, wenn das so, also wie viel ist da Interpretation und wie viel ist tatsächlich Wissen, sicheres Wissen?
Und das kommt dann auch tatsächlich wieder auf die Zeit an. Wenn man relativ früh guckt, dann in der Zeit, dann muss man relativ viel interpretieren, weil meistens die Gegenstände oder auch gerade Textilfragmente nur noch sehr klein vorhanden sind. Und dann gehört da manchmal schon viel Vorstellungsvermögen dazu, zu sagen, wie das Ganze hätte aussehen können. Also da muss man dann sehen, wie weit man gehen möchte, wie weit man das Ganze weiterspinnen möchte. Man kann sich natürlich auch in Verbindung setzen mit Museen oder auch mit diesen Leuten, die tatsächlich Fachbücher darüber geschrieben haben oder die sich mit diesen Ausgrabungen auch beschäftigt haben, die, wenn die Zeit haben, helfen die einem da tatsächlich auch weiter. Je später man dann kommt, desto besser sind die Sachen auch erhalten. Und dann gibt's besser, also deutlicher oder detaillierter gemalte Bilder und auch tatsächlich Handschriften dazu, die einem viel mehr Infos geben, als wenn man so gar nichts hat.
Ja.
Und es gibt natürlich auch Sachen, wenn man sich absolut nicht sicher ist, denn, also ich in meinem Fall lasse sie dann einfach weg, bevor ich mir irgendwas ausdenke. Was halt auch immer gern gesagt wird, über Heiterbu zum Beispiel, da heißt es dann immer gern, ja, aber das ist doch eine Handelsstadt. Ne? Man könnte das ja auch irgendwo gekauft haben, wenn irgendwer übers Meer gefahren kam und das dann da angeboten hat. Mhm. Das ist mir dann schon wieder zu weit hergeholt, weil das war zwar eine Handelsstadt, ja, aber man konnte teilweise doch sehr gut unterscheiden, was wurde vor Ort produziert und dort auch verkauft, für die Bevölkerung da und was wurde exportiert. In andere Städte zum Beispiel. Also das kann man an manchen Schmuckstücken auch schön sehen, dass die schön gearbeiteten Sachen, die haben die Leute da selber behalten. Und ja, und es gibt tatsächlich von einigen Schmuckstücken Gussformen, wo halt so ein billiges Gussabbild gemacht wurde und das wurde dann verkauft. Weil davon hat man nämlich nur die Gussform gefunden, aber nicht ein einziges Schmuckstück. Es treibt teilweise komische Stilblüten, finde ich, gerade im Frühmittelalter. Aber da muss man dann, ja, wie formuliert man das? Da muss man durch. Ich wurde tatsächlich mal von einer Mitdarstellerin im Museum stehend gefragt, warum ich das so genau nehme mit dem Fundgut. Da war ich ein bisschen sprachlos, weil, naja, man steht halt in diesem Museum, um den Leuten noch was zu erzählen, genau deswegen.
Ja, das ist, es kommt halt drauf an, wo das jetzt, ob das jetzt in, ich sag mal, in so einem, es gibt ja einmal diesen Rollenspiel-Mittelalter-Kontext.
Ja, genau.
So, das ist dann eher das, wo ich mich mit dem Mann dann mal bewege.
Was auch Spaß macht, keine Frage. Aber das eine ja, ist halt also, das eine und das andere ist
genau.
Das andere. Und wenn man selbst als Darsteller in einem Museum steht, finde ich diese Frage gegenüber einem anderen Darsteller schon komisch.
So, an dieser Stelle endet dann erst einmal der Teil des Gesprächs, der für eure Ohren bestimmt ist. Wir haben irgendwie gar keinen richtigen Abschluss hinbekommen. Wir sind dann irgendwie nahtlos ins weitere Plaudern übergegangen, wie wir das jetzt mit der Veröffentlichung bewerkstelligen. Aber ich glaube, das müsst ihr euch jetzt nicht noch anhören. Ein ganz herzliches Dankeschön jedenfalls nochmal an Diana alias Schlompfine dafür, dass sie sich als Gesprächspartnerin zur Verfügung gestellt hat und ein bisschen Licht in mein historisches Halbwissensdunkel gebracht hat. Und für euch war es hoffentlich genauso informativ und interessant, dieses Gespräch zu lauschen, wie es für mich gewesen ist. Und sonst so, was gibt es sonst noch in meinem Leben gerade? Was ich gerade super toll finde, ist meine neue Frisur. Ich habe mir nach dem letzten Podcast die Haare endlich abschneiden lassen. Es ist so toll, wieder kurze Haare zu haben. Ich habe ja immer nur lange Haare gehabt, weil ich es irgendwie nicht gebacken bekomme, zum Friseur zu gehen und nicht, weil ich irgendwie lange Haare so toll finde, sondern einfach, weil sie einfach so praktisch sind. Man muss irgendwie nur einmal im Jahr zum Friseur gehen und sich ein bisschen die Spitzen schneiden lassen und ansonsten tüdelt man die morgens zu so einem Dutt, Pferdeschwanz, was auch immer zusammen und gut ist. Aber es ist halt irgendwie auch auf Dauer echt öde. Und jetzt habe ich endlich wieder so kinnlange Haare und so richtig schön wasserstoffblond blondiert und dann mit ordentlich Blauspülung in ein ganz bezauberndes Pastelllila gehüllt. Und ich fühle mich endlich wieder so, wenn ich in den Spiegel schaue, stimmt einfach wieder mein Spiegelbild mit meiner Selbstwahrnehmung überein. Das ist sehr cool. Also es ist echt erstaunlich, was so eine neue Frisur ausmacht. Ja, finde ich gerade total toll. Und was ich noch toll finde, ist nach wie vor das Zeichnen. Auch wenn ich gerade das Moment wieder nicht so exzessiv betreibe, muss ich sagen, es war ein guter Plan, zu sagen, ich möchte jetzt endlich wieder zeichnen lernen und ich möchte mir das wieder aneignen. Und es gibt einen Haufen tolle Bücher, habe ich entdeckt, die eben auch nicht dieses fotorealistische Bleistiftzeichnungen erstellen, in den Fokus stellen, wie das vielleicht früher manchmal gewesen ist, wenn es ums Thema Zeichnen lernen geht, sondern die wirklich auch das Thema haben, finde deinen eigenen Strich, finde deinen Stil und jeder kann zeichnen, man muss es einfach tun. Und das finde ich total klasse. Und ich merke, wie es tatsächlich Fortschritte macht, mein Können, so ganz langsam. Aber ich übe ja auch nicht. Also ich habe einfach so viele Hobbys. Ich komme irgendwie gar nicht zum Üben. Ich muss jetzt meine Abende schon immer einteilen. Heute spinne ich, morgen stricke ich, übermorgen hole ich der Königin ihr Kind oder so. Nein, übermorgen wird dann handgenäht. Das kommt ja auch noch dazu, dank Alabama Studio. Kommt jetzt auch noch das Handnähen dazu und dann kommt auch noch das Zeichnen dazu. Und gelegentlich möchte ich auch einfach nur mal ganz entspannt einen Film gucken und tatsächlich den Film auch sehen und nicht immer nur hören. Ja, also meine Abende sind irgendwie ziemlich voll. Aber ich genieße das sehr, dass ich immer was zu tun habe und ich brauche das auch. Ich mache vielleicht die Leute in meinem Umfeld manchmal ein bisschen kirre, weil ich irgendwie ständig am Rumwuseln bin und irgendwas in der Hand habe. Aber mir gefällt das so. So viel für die heutige Sendung. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hoffe natürlich auch, dass es nicht wieder so lange dauert, bis es die nächste Episode gibt. Und bis dahin bleibt mir gewogen, hinterlasst mir gerne Kommentare bei Webby in meinem Ausfasern-Thread oder direkt unter ausfasern.podigy.io oder auch bei Twitter, da findet ihr mich als Damn Snob. Bei Instagram bin ich auch als Damn Snob zu finden. Und wenn ihr es ganz privat mögt, könnt ihr mir auch eine E-Mail schreiben an ausfasernd@mail.de. Bis dahin, ich hoffe, ihr hattet Spaß und ihr findet Links und weitere Informationen in den Shownotes. Bis dann. Tschüss.